Wenn wir die Geschichte des Propheten Elia nachlesen wollen, dann finden wir die im ersten Buch der Könige von Kapitel 17 an 17, 18, 19. Das wären die Kapitel, die wir abends nun auch abschnittweise bedenken wollen. Trotzdem möchte ich mit einem Vers beginnen aus dem Buch Jeremia, von dem Propheten Jeremia. Der hat nämlich geschrieben: Haltet an auf eurem Weg. Haltet an auf eurem Weg. Das ist, was wir in dieser Tage machen. Wir halten an im ganz normalen Alltagsablauf. Bibelwoche finde ich immer eine feine Sache, wenn das eine Gemeinde regelmäßig durchführt und dass die Bibelwoche ausgerechnet jetzt auch in die Passionszeit fällt. Das tut uns allemal gut, dass wir uns eben auch in der Zeit bis Ostern Zeiten gönnen, wo wir vielleicht in besonderer Weise uns auch mit dem Wort Gottes beschäftigen. Haltet an auf eurem Wege, erkundigt euch, welchen Weg eure Vorfahren gegangen sind. Aha, und das ist jetzt nicht als Widerspruch zu dem, was Thilo vorhin sagte, von wegen und so, nicht zurückschauen, sondern zurückschauen im positiven Sinne. Wir müssten hier und dort nicht wieder das Rad neu erfinden, wenn wir generationenübergreifend auch voneinander hören würden, mehr hören würden, als wir es vielleicht tun. Also erkundigt euch, welchen Weg eure Vorfahren gegangen sind. Also die Eltern fragen, Großeltern fragen, solange sie noch da sind. Und hier, was das Volk Israel natürlich anbelangt, sie werden ermutigt, auch ihre Geschichte zu betrachten und die nicht zu vergessen. Fragt nach dem richtigen Weg, denn es gibt offensichtlich auch falsche Wege in der Geschichte, falsche Entwicklungen. Fragt nach dem richtigen Weg und beschreitet ihn auch. Es ist eine Sache, den richtigen Weg zu erkennen, und es ist nachher eine ganz andere Sache, den richtigen Weg auch zu gehen. Wie heutzutage mal jemand fragt in einer fremden Stadt: Ist das der Weg zum Bahnhof? Ja, sagte der, aber sie gehen im Moment in die falsche Richtung. Ne? Der Bahnhof ist in die andere Richtung. Also den richtigen Weg erkennen, den richtigen Weg beschreiten. So werdet ihr, indem ihr das tut, indem ihr anhaltet, euch nach dem Weg der Vorfahren erkundigt, den richtigen Weg erkennt, den auch beschreitet, werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Was für eine Verheißung, Ruhe für die Seele. Und das ist in unserer Generation wirklich, wirklich nötig, dass wir das nicht vergessen, dass wir unseren inneren Menschen, dass wir ihm Ruhepausen gönnen. Und bei all der Hektik und bei all den Nachrichten, von denen wir umgeben sind, dass wir unserem inneren Menschen Ruhe gönnen, Ruhe für die Seele. Zur Zeit des Propheten Jeremia sagten die Leute: Wir wollen es nicht tun. Schade eigentlich. Wir wollen es nicht tun. Aber wenn man es tut, und wie gesagt, wir haben in dieser Woche Gelegenheit dazu, dass wir allabendlich uns in einem Abschnitt von dem Propheten Elia auch den ein oder anderen Rat holen. Erkundigt euch, welchen Weg eure Vorfahren gegangen sind. Ich habe ein Wort, in dem ein paar Buchstaben fehlen. Man kann das ganz leicht raten. Wenn ich vielleicht noch ein Bild dazu mache, dann wisst ihr, was ich meine oder was für einen Begriff wir suchen. Reformation. Und so wie Martin Luther in seiner Zeit reformatorisch unterwegs war, und diese Spuren ziehen sich durch bis heute. Er war der große Protestant in seiner Zeit, und apropos Protestant, der große Protestant im Alten Testament, das war der Prophet Elia. Er hat sich eingesetzt für seinen Herrn, für das geistliche Wohl im Land. Das lag ihm am Herzen. Und so wollen wir heute am ersten Abend eben einsteigen mit Elia, der große Protestant im Alten Testament. An den folgenden Abenden dann noch morgen: Die Mauer im Kopf muss fallen. Und übermorgen fragen wir uns: Hart, aber fair. und schließlich dann am Donnerstag noch auf der Flucht. Wenn wir uns mit Elia beschäftigen, dann gilt für alle Abende, wir werden einen Mann kennenlernen mit großem Glaubensmut, ja, aber auch hier und dort einhergehend mit Lebensangst. Und das ist oft eine Gratwanderung, von der wir auch wissen, wie es in unserem Leben manchmal zugeht. Auf der einen Seite sind wir mutig, sind wir stark, auf der anderen Seite befällt uns aber auch hier und dort große, massive Angst. Es gibt verschiedene Herangehensweisen an biblische Texte. Ihr wisst das, mein Zugang zu dem Propheten Elia ist seelsorgerlicher Art. Also ich möchte mich zusammen mit euch fragen, was können wir von ihm für unsere Seele lernen? Und wie gesagt, der große Protestant, wenn wir ihn geschichtlich einordnen, und man kann das tatsächlich bei dem Propheten Elia, wie bei den meisten Männern und Frauen in der Bibel, er hat gelebt und gewirkt zur Zeit des Königs Ahab von Israel. Und weil wir die Regierungszeiten der Könige ziemlich genau datieren können, können wir auch seine Lebenszeit da einordnen. Er hat gelebt und gewirkt und sich für seinen Herrn eingesetzt während der Regierungszeit des Königs Ahab von Israel. Das Reich war damals geteilt, Israel und Juda. Und König Ahab war König von Israel, Regierungssitz war Samaria. Und Elia, der Name an sich, übrigens neuerdings auch wieder ein gerne vergebener Name für Jungs, Elia oder Elias, hört man immer wieder. Ich habe auch in meinem Verwandtenkreis einige neugeborenen Kinder oder die jetzt noch 2, 3, 4 Jahre alt sind, die so heißen. Übersetzt heißt der Name, mein Gott ist Herr. Und Elia musste seinen Namen natürlich übersetzen. Denn immer wenn er gerufen wurde, hat man gerufen, mein Gott ist Herr. Oder wenn er unterschrieben hat, mein Gott ist Herr. Sein Name war Programm. Wenn er sich vorgestellt hat, darf ich gestatten, mein Name ist Herr. Und mein Gott ist Herr. So. Und er war Prophet, ja. Und er kommt aus Tisbe in Gilead. Tisbe liegt an einem kleinen Nebenfluss, der vom Osten her in den Jordan fließt. Und auch außerhalb der Königs oder des Königs, des Buchs des Könige, der Könige, haben wir noch eine andere Stelle im Alten Testament, wo er vorkommt, nämlich in Maleachi Kapitel 3. Maleachi ist das letzte Buch der Bibel im Alten Testament. Und da heißt es, Maleachi 3, Vers 23, da heißt es, siehe, ich will euch senden, Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Mit diesen Worten hört das Alte Testament auf. Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und im Judentum hatte man stets eine Erwartung, eines Tages wird Elia kommen, eines Tages wird Elia kommen und Dinge wieder zurechtrücken. Und im Neuen Testament, im Lukasevangelium, beginnt das Kapitel 1 ausgerechnet mit einem Vers, der sich auf den Johannes den Täufer bezieht. Und da heißt es, er, Johannes, der Täufer, wird vor ihm, vor dem Herrn, hergehen in Geist und Kraft des Elia. Also das Alte Testament hört auf, Elia wird kommen, Neues Testament, laut Lukas-Evangelium beginnt, Johannes der Täufer kommt im Geist und in der Kraft des Elia. Übrigens, und das müssen wir auch festhalten, es ist also keine Inkarnation, keine Wiedergeburt des Elia, sondern Johannes der Täufer wirkt im Geist und in der Kraft des Elia. Und Elia selbst wird gefragt im Johannesevangelium, Entschuldigung, nicht Elia, sondern Johannes der Täufer wird gefragt, bist du jetzt der Prophet, der kommen soll? Bist du der Elia? Bist du der Prophet? Und bescheiden wie Johannes der Täufer war, sagt er natürlich nein. Also die Schuhe wären ihm zu groß, um die anzuziehen, so können wir das deuten. Aber als Jesus sich äußert zu Johannes dem Täufer, sagt er, wenn ihr es genau wissen wollt, er ist's. Er ist's, der kommen soll. Johannes der Täufer ist der Elia, der kommen soll. Nun gehen wir ins Buch Erster Könige. Und ja, wir steigen ein mit dem Kapitel 19, nicht mit dem ganzen Kapitel, sondern mit einem Vers aus Kapitel 19. Nämlich in diesem Vers bekommen wir Einblick in das, was sich zur Zeit des Propheten Elia ereignet hat, worunter er leidet, was sozusagen die Last des Propheten ist. Ist euch vielleicht Begriff, die Last des Propheten oder auch die Last, die viele, die im Verkündigungsdienst des Herrn stehen, auch heute noch tragen, im Sinne von, wie kommt die Botschaft an, wie sage ich es weiter? Und da lesen wir in 1. Könige 19, Vers 10, aus dem Munde des Elia hören wir, Israel hat deinen Bund verlassen, also den Bund mit Gott verlassen, hat die Altäre zerbrochen und hat die Propheten getötet. So war der Stand der Dinge in der geistlichen Entwicklung des Landes. Israel hat den Bund Gottes verlassen, die Altäre zerbrochen und die Propheten mit dem Schwert getötet. Und um eines dieser drei Dinge herauszugreifen, nehmen wir mal den Altar. Die Altäre sind zerbrochen, haben wir gelesen. Wofür steht normalerweise ein Altar? Im Idealzustand, was drückt ein Mensch aus, der seinem Gott einen Altar baut oder am Altar dient? Und woran denkt er wahrscheinlich mit jedem Stein, den er auf den anderen schichtet? Ein Ausdruck, wofür ist ein Altar? Schlicht und einfach für Gottesbeziehung. Das drückt ein Mensch am Altar aus. Und die Steine, wie gesagt, die mögen gedanklich oder auch verbal gefüllt sein mit: Ich lobe Gott, ich danke ihm, ich bete ihn an und am Altar, ganz wichtig, an der obersten Platte, am obersten Stein, das Opfer, die Hingabe. Aber zur Zeit des Elia wird nicht der Altar als Idealzustand beschrieben, sondern die Altäre sind zerbrochen. Es gibt im Volk bruchstückhafte Erinnerungen an Gotteslob, an Dank, an Anbetung und auch an Hingabe, aber praktiziert wird es nicht oder nicht mehr. Und darunter leidet der Prophet Elia. Zerbrochene Gottesbeziehung, auch in meinem Leben, muss ich mich fragen, wenn ich das so lese. Wenn es das beim Volk Israel gegeben hat und wenn wir die Bibel lesen, dann passiert das immer wieder und natürlich passiert auch heute sowas, dass wir im Lob, im Dank, in der Anbetung und in der Hingabe weit hinter dem Anspruch Gottes zurückbleiben. Dabei ist Gebet etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich denke, dass uns das allen so bewusst ist. Und vor allen Dingen sind auch regelmäßige Gebetszeiten wichtig, auf den Tag verteilt. Und um es mal mit einem Buchtitel zu sagen, Gebet ist das lebensnotwendige Atmen des Christen. Genauso wichtig, wie wir mit jedem Atemzug unserem Körper Sauerstoff zufügen und zuführen, genauso braucht unser innerer Mensch ja sozusagen den geistlichen Atem, den geistlichen Odem, den wir im Gebet praktizieren können. Tage ohne Gebet, sagte mal jemand, werden ganz schnell zu Wochen ohne Gebet und Wochen ohne Gebet werden zu Monaten ohne Gebet. Und was aus Monaten ohne Gebet wird, das wissen wir alle. Im Judentum definiert man Gebet sehr schön. Da sagt man, Gebet ist das getroste Verweilen in der Gegenwart Gottes. Das getroste Verweilen. Und das ist was wir alle brauchen, getrostes Verweilen. Und das ist was anderes als Stoßgebete gen Himmel zu schicken, sondern getrost verweilen. Und beten ist natürlich nicht nur reden mit Gott, sondern auch hören, was er sagt. Ich habe eine kleine Geschichte gehört aus Suriname. Ich wusste überhaupt nicht, wo Suriname ist. Ich hätte es nach Afrika verfrachtet, aber nein, es ist in Südamerika. Suriname, ein kleiner Staat, schon lange christianisiert. Und in Suriname leben die Menschen oft mehrere Generationen in ihren Hütten, Tiere auch noch mit dabei. Und wer beten will und zur Ruhe kommen will oder Bibel lesen will, hat es schwer in all dem Wirrwarr und Getümmel, wie gesagt. Und in Suriname ist es üblich, dass man von den Hütten weg gibt es Pfade, Wege zum Nachbardorf, zum Markt oder es gibt auch sogenannte Gebetswege. Also wenn man zum Beten Ruhe haben will, dann benutzt man seinen Gebetsweg. Und jeder mag vielleicht einen anderen Gebetsweg haben. Und es soll vorgekommen sein, das ist die Geschichte, die ich gehört habe aus Suriname, ein Nachbar hat bei seinem Gegenüber bemerkt und hat sich eines Tages ein Herz gefasst und hat es ihm auch gesagt. Fiel ein bisschen schwer, aber er hat es dann schließlich doch über die Lippen gebracht. Lieber Nachbar, ich habe festgestellt, auf deinem Gebetsweg ist ganz viel Gras gewachsen. Ja, das passiert so schnell, dass auf den Gebetswegen Gras wächst. Martin Luther hat gesagt, heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich auch viel beten. Unser einer sagt schon mal als Ausrede, ja, heute habe ich so viel zu tun, ich komme überhaupt nicht zum Beten. Und Luther hat auch gesagt, bete so, als würde jedes Arbeiten nicht sitzen und arbeite so, als würde jedes Gebet nicht sitzen. Und Christen, die beten, sagt er auch, sind wie Säulen, die das Dach der Welt tragen. Corrie ten Boom hat mal gesagt, beten Sie nicht, wenn Sie Lust dazu haben. Machen Sie einen Termin mit Gott und halten Sie ihn ein. Ein Mensch auf Knien hat viel Macht, also kann viel bewegen. Ja. Zerbrochene Gottesbeziehung, das war die Last des Propheten zur Zeit des Elia, seine Last, die er getragen hat. Und jetzt zum Anfang, also Kapitel 16 am Ende, da heißt es, König Ahab, dieser besagte König Ahab, er tat, was dem Herrn missfiel. Und jetzt wird gesagt, was dem Herrn missfallen hat. Nicht, dass er geheiratet hat, sondern wen er geheiratet hat. Denn Ahab heiratete Isebel, und Isebel war im Licht Gottes die falsche Frau. Sie war zwar mit von blauem Blut, also sie war eine Königstochter. Und normalerweise würde man denken, ja, was soll falsch dran sein, wenn ein König eine Königstochter heiratet? Die Royals wieder unter sich oder so ähnlich. Ja, aber sie war Tochter des Königs von Sidon. Und Sidon, Blick auf die Landkarte, zeigt, Sidon liegt außerhalb von Israel. Übrigens auf dem Gebiet des heutigen Libanon. Sidon und noch bis deutlicher, also diese Königstochter kommt von jenseits der Grenze. Sie kommt von jenseits der Grenze und jenseits der Grenze aus der Perspektive Israels war nun mal Heidenland. Heidenland, das klingt immer so ein bisschen, ja, das ist schade, das ist fast ein Wertbegriff geworden, abwertend. Aber so war es ursprünglich gar nicht gedacht, will eigentlich nur sagen, es sind Menschen, die nicht an den lebendigen Gott glauben, sondern die Ersatzgötter haben, aus Holz und Stein geschnitzt oder gehauen. Und wie gesagt, Ahab heiratet Isebel, eine Königstochter aus dem Heidenland, und davor hat Gott an verschiedenen Stellen in seinem Wort das Volk Israel gewarnt, verbündet euch nicht, heiratet nicht die Töchter der Landesbewohner aus dem Heidenland, gebt denen nicht eure Söhne und umgekehrt auch nicht eure Töchter. Verschiedene Bibelstellen, die das betonen, und selbst im Neuen Testament greift das der Apostel Paulus nochmal auf, indem er sagt und davor warnt, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und manch einer, auch heute, der sich darauf eingelassen hat, vielleicht als gläubiger Mensch einen ungläubigen Partner zu heiraten, da hat mit Bedauern nachher festgestellt, dort, wo er den Partner vielleicht gewinnen wollte zum Christentum, in unserem Fall war es eher umgekehrt oder sehr, sehr schwierig. Das Abdriften ist nachher sehr, sehr leicht. Der Glaubende, das ist die Botschaft der Bibel, soll keine Verbindung mit der Welt des Unglaubens haben. Sidon, wie gesagt, jenseits der Grenze, und gib dem Menschen eine Grenze und er wird zum Grenzgänger. Das lernen wir schon bei Adam und Eva. Gott hat ihnen die Vertrauensgrenze gegeben. Und von dem Tag an, wo sie die Vertrauensgrenze hatten, wo ausgesprochen war, bis hierher und nicht weiter, wurde eben diese Grenze so interessant. Oder gib Kindern eine Grenze. Und von dem Tag an, wo Kinder eine Grenze haben, versuchen sie natürlich, die Grenze auszudehnen. Und auch erwachsene Menschen, gib erwachsenen Menschen eine Grenze und der Mensch wird zum Grenzgänger. Ich habe bei mir festgestellt, gib mir eine Grenze und ich kann mit der gegebenen Grenze, was weiß ich, lange Zeit gleichgültig leben. Da ist halt die Grenze. Tangiert mich nicht, berührt mich nicht. Aber durch irgendetwas geweckt, Neugier, und wenn ich denn die Neugier füttere, dann wird aus Neugier schließlich Interesse. Und wenn ich dem Interesse Raum gebe, dann entwickelt sich daraus eine gewisse Faszination. Und aus Faszination wird Toleranz, was unsere Gesellschaft uns ja auch vorwirft. Ihr seid so intolerant, ihr Christen und so weiter. Ne? Also man muss doch tolerant sein. Aus Toleranz wird Kompromiss und aus Kompromiss, wenn man schließlich Kompromisse eingeht, geht man ja schon eine Verbindung ein. Und in der Verbindung steckt schon die Gefahr einer Bindung. Und aus einer harmlosen Bindung kann eine Gebundenheit werden. Und eine Gebundenheit ist nur, das ist ein anderes Wort für Abhängigkeit. Und Abhängigkeit ist ein anderes Wort für Gefangenschaft. Und all das, wie gesagt, kann passieren, wenn man sich nicht an die gottgegebenen Grenzen hält und ihm gegenüber dann letztlich muss man es ja verantworten. Und davor warnt uns die Bibel an so vielen Stellen. Und das war eben auch zur Zeit des Propheten Elia das Problem. Die Königstochter aus dem Heidenland, die hat den Baalskult mitgebracht. Und der Baalskult, nur ganz kurz, ist ein sogenannter Fruchtbarkeitskult, den man in zwei Richtungen denken muss. Und der taucht jetzt hier auf, aber nicht nur hier, in zwei Richtungen. Baalskult heißt, der Baalsgott ist zuständig für Saat und Ernte, also für die äußerlichen Bedingungen, für ideale Bedingungen, was weiß ich, Frühregen, Spätregen, was im Nahen Osten noch viel wichtiger ist als bei uns, weil dort das Wetter und das Klima so oft aus dem Gleichgewicht kommt. Saat und Ernte, Ernährung, all dafür ist der Baalsgott zuständig. Und auf der anderen Seite Fruchtbarkeit, auch im Sinne von Fortpflanzung, Kinderkriegen, Sexualität oder die beiden Dinge wieder zusammengefasst. Der Baalskult und der Baalsgott ist dafür zuständig, für die ganz normalen menschlichen Bedürfnisse, die jeder hat, die jeder kennt. Und die ganz natürlichen Bedürfnisse, die wir als Menschen haben, die Gefahr ist, dass sie durch Überbetonung pervertieren. Und so ist es im Baalskult üblich und gang und gäbe, dass daraus auch Prostitution wächst, dass Kinder geopfert werden, dass Götzenbilder aufgestellt werden. Und dort, wo wir manchmal sagen, ach, was waren die Leute damals so primitiv, da müssen wir uns an die Nase fassen und sagen, Moment, Moment, Moment. Überbetonung natürlicher Bedürfnisse, Prostitution, Kinderopfer, Götzenbilder. Das gibt's leider auch heute. Das gibt's leider auch heute. Und davor warnt der Elia in seiner Zeit. Und wenn wir aufmerksam das Wort Gottes lesen, dann treffen uns solche Warnungen natürlich auch. Gott hat seinem Volk versprochen, dass er sie führen will und leiten will. Während der lebendige Gott sein Volk führen und leiten will, verführt Baal das Volk. Während der lebendige Gott mit seinem Licht und Leben seine Menschen erfüllen will, blendet Baal. Und während der lebendige Gott Lebensstifter ist, stiftet Baal Verwirrung. Das sind so in wenigen Worten ausgedrückt jetzt die wichtigen Dinge. Und all das, wie gesagt, beklagt der Prophet Elia, fasst sich ein Herz und spricht bei dem König Ahab vor, verschafft sich Zugang zum Regierungssitz, zur höchsten Stelle, zur Schaltzentrale, zur höchsten Instanz. Wie er sich diesen Zugang verschafft hat, wir wissen es nicht, Einzelheiten sind nicht bekannt. Es heißt nur, Elia sprach eines Tages zu Ahab: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Der Satz geht gleich noch weiter, aber die erste Hälfte des Satzes wollen wir gerade mal ganz kurz uns zu Gemüte führen. Wenn ein Mensch einem anderen gegenüber Mensch zum Ausdruck bringt, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, dann geht das auch in zwei Richtungen. Zum einen ist es ein ganz klares Bekenntnis, der Herr lebt und ich lebe mit ihm. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Und zum anderen ist es aber auch, im günstigen Fall jedenfalls, und das ist das Anliegen des Elia, es ist auch eine Einladung an den König Ahab, im Namen Gottes eine Einladung umzukehren, sich abzuwenden von den falschen Göttern, die seine Frau, wie gesagt, aus dem Ausland mitgebracht hat. Es heißt übrigens, der Ahab hat inzwischen dem Baals Gott Altäre gebaut, und während die Altäre für den lebendigen Gott abgerissen wurden, wurden für den Baals Gott neue Altäre gebaut. So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, sagt Elia, er soll diese Jahre, nicht Tage, nicht Wochen, nicht Monate, sondern jahrelang wird es nicht regnen, auch keinen Tau geben. Und damit kündigt Elia natürlich an, dass es jemanden gibt, nämlich seinen Herrn, in dessen Namen er handelt und die prophetische Botschaft hier zum Ausdruck bringt. Es gibt einen lebendigen Gott, der ist dafür zuständig, dass es regnet oder die Sonne scheint, während Baal für sich in Anspruch nimmt, dass er es wäre oder dementsprechend von den Menschen verehrt wird. Nein, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn, und damit kündigt Elia natürlich auch Gericht an. Natürlich fragen wir uns auch, und ich habe mich gefragt, ja, es gibt ja bestimmt auch in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft irgendwelche Entwicklungen, die wir bedauern oder die nicht schön sind, die nicht gut sind. An wen müssten wir uns oder müssen uns wenden, wenn wir da was zu beklagen haben? Elia, wie gesagt, ging zum König. Können wir jetzt einfach ins Kanzleramt gehen und würden wir da überhaupt Zutritt kriegen? Ich bezweifle es, ne? Aber es muss ja nicht gleich die allerhöchste Instanz sein. Wir können ja auf der unteren Ebene anfangen, bei den Ministern oder bei Abgeordneten oder bei Bürgermeistern oder wahrscheinlich noch viel mehr, als dass wir die eigentliche Entwicklung oder das Abdriften auch unseres ehemals christlichen Abendlandes, das Abdriften, beklagen müssen wir es eigentlich auch bei den Medien, ob das jetzt die Social Medien sind heutzutage oder das Netz oder auch die Printmedien oder Fernsehen oder irgendwas. Denn ich glaube allen Ernstes, dass tatsächlich, dass wir alle Gefahr laufen, dass Einfluss auf unser Leben und auf unsere Lebensgewohnheiten und auf unser Lebensgefühl und auf unseren Lebensstil und auf unsere Lebensauffassungen und unsere Lebensentwürfe und auch auf unseren Lebensstandard, dass es eben auch vieles durch die Medien ursächlich zu beklagen ist. Und dagegen kann man tatsächlich auch was tun. Wir denken dann immer, was sollen wir schon tun? Zum Beispiel ist es so, dass wenn man sich mit einem Telefonanruf meldet bei einer Sendeanstalt oder auch bei einer Zeitung oder sonst wo, eine Zuschrift wird hochgerechnet, als würden 10.000 Menschen genauso denken. Und deswegen sollten wir da nicht in den Berg halten und uns tatsächlich auch überlegen, wo können wir unsere Stimme erheben. Elia hat seine Stimme erhoben und danach wird er aus dem Verkehr gezogen. Der Herr greift ein, geh weg von hier, verbirg dich am Bach Krit. Übrigens nirgendwo lesen wir in Kapitel 17, der Herr sprach zu Elia, geh zu Ahab und sag dem König, was Sache ist. Aber im Nachhinein, wenn Gott ihn jetzt herauszieht und sagt, geh weg von hier, versteck dich am Bach Krit, dann ist es sowas wie eine nachträgliche Bestätigung dessen, Elia, was du gemacht hast, war richtig. Es war höchste Zeit, dass dem König Ahab mal jemand die Leviten liest und es ihm sagt, und geh hin an den Bach Krit, ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Und so können wir zusammenfassend sagen, ja, Gott nimmt den Elia in Schutz. Denn der König lässt sich das nicht einfach so an den Kopf knallen lassen, sondern er wird von Stund an den Elia verfolgen, lesen wir im Folgenden. Aber Gott nimmt ihn in Schutz, er versorgt ihn und er hält ihn. Noch ein bisschen deutlicher, er nimmt ihn in Schutz vor dem König Ahab, der alle Mittel und Möglichkeiten hat, den Elia jetzt aus dem Verkehr zu ziehen, ihn fertig zu machen. Gott versorgt den Elia mit Nahrung auf übernatürliche Weise. Ich habe den Raben geboten, dich zu versorgen. Und er hält ihn in seiner Nähe. Obwohl Elia sich vorgekommen sein muss, wie abgeschoben, ja technisch ausgedrückt, wie aufs Abstellgleis, ne, aus dem Verkehr gezogen. Den brauchen wir erstmal nicht mehr. Muss er auch verkraften, muss er auch verdauen. Und wenn Gott ihn schützt vor Ahab und wenn er ihn versorgt mit Nahrung und wenn er ihn in seiner Nähe hält, ja, da gibt es dann manches, was auch uns betrifft. Wir haben keinen König, der hinter uns her ist, aber die Angst steckt uns manchmal im Nacken. Wie soll das alles weitergehen? Oder was Nahrung, Kleidung, Einkommen, Auskommen anbelangt, manch einer, wir sind mit Unsicherheit behaftet. Ja, ob's Geld reicht und überhaupt. Und Gott hält den Elia in seiner Nähe und er hält ihn damit auch und nimmt ihn in Schutz in seiner Einsamkeit. Und wenn wir es persönlich nehmen, wie gesagt, und ich möchte es persönlich nehmen, er schützt auch mich vor meinem Feind oder vor meinen Feinden. Er versorgt auch mich mit den Mitteln, die ich zum Leben brauche. Und er hält auch mich in seiner Nähe, in seiner Abhängigkeit. Wir suchen wieder ein Wort. Was würdet ihr sagen, wenn wir die fehlenden Buchstaben da noch einsetzen? Was für einen Begriff kriegen wir dann? Und das ist das, was Elia in der Nähe Gottes erfährt, jetzt dort am Bach Krit. Ein Höchstmaß an Geborgenheit. Und auch ein zweiter Begriff, der ihm auch noch zuzuschreiben ist, das geht einher auch mit Geborgenheit, auch mit Anerkennung oder auch Wertschätzung. Anerkennung, Wertschätzung. Und Geborgenheit, Anerkennung und Liebe. Fachleute sagen uns, das sind die drei Begriffe, die uns allen anhaften und die wir willkürlich oder unwillkürlich einfordern von unseren lieben Mitmenschen. Geborgenheit, Anerkennung und Liebe. Und dort, wo wir oft ein Leben lang von unseren Mitmenschen einfordern, was sie eigentlich gar nicht letztlich und umfänglich und ausreichend geben können, dort sagt Gott, weißt du was, bei mir bist du geborgen. Ich schätze dich wert. Ich anerkenne, wer du bist und was du bist. Und ich habe dich unendlich lieb. Und die Fürsorge Gottes für den Propheten Elia, der sich jetzt wirklich menschlich gesehen vorkommen muss wie abgeschoben aufs Abstellgleis. Aber Gottes Fürsorge, die ihm zuteil wird, die ist besser als alle Versicherungspakete. Und Gott bringt zum Ausdruck, Elia, du bist mir nicht egal. Elia, ganz im Gegenteil, du bist mir wichtig. Ich stehe zu dir. Endlich hat mir einer gesagt, was gesagt werden muss. Und so nimmt Gott den Elia in seinen Schutzraum. Soweit für heute Abend zum Einstieg in die Elia-Geschichte. Wer möchte, darf an der Stelle noch ein bisschen weiterdenken im Sinne von, nehme ich Missstände und Entwicklungen in der Gesellschaft einfach hin oder würde ich mich auch mal zu Wort melden? Und kann ich und will ich Abstellgleiserfahrungen als Zeiten nehmen und verstehen, in denen ich Gottes Schutz und Fürsorge in besonderer Weise erlebe? Und nachdem wir heute, wie gesagt, über den großen Protestanten angefangen haben nachzudenken, soll es morgen darum gehen, dass die Mauer im Kopf, auch die Mauer, die der Elia im Kopf hat, und wer schon vorlesen möchte, ein bisschen bis morgen Abend, der mag eben im Kapitel 17 weiterlesen, wie es da mit Elia weitergeht. Und morgen greifen wir da das als Fortsetzung auf. Ich möchte noch gerne beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Alt wie es ist, aber neu zu gebrauchen und neu anzuwenden. Und das möchte ich lernen. Nicht nur ein Buch von gestern oder vorgestern in Händen zu haben, sondern festzustellen, dein Wort ist lebendig und kräftig und hat auch in unserer Zeit, gerade in unserer Zeit, viel zu sagen. Dafür geben wir dir die Ehre. Amen.